Ja, so ein bisschen merkwürdig ist das dann schon, wenn man nach, ich meine, ich war das eine oder andere Mal da, aber nach 30 Jahren wieder an nicht mehr der Kanzel steht, die damals gestanden hat, hat schon Bedeutung, gehört zum Leben, ne, zur Biografie, hier gewesen zu sein und schon was sehr Besonderes für mich. Ja, also, nach diesem brutalen Überfall kürzlich in Israel habe ich festgestellt, dass viele Gemeinden offensichtlich regelrecht überfordert sind, das irgendwie aufzunehmen. Ich war dann eine Woche später in einem Gottesdienst in Bayern und habe gemerkt, die haben kein einziges Wort gefunden. Das war schon eine Woche her immerhin, ne? Da hat man ganz viel gewusst, kein einziges Wort. Ich habe dann in anderen Gemeinden reingeguckt, in YouTube und gemerkt, es ist eine merkwürdige Hilflosigkeit oder Desinteresse oder keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche meinerseits, und das ist sicherlich auch nicht die letzte Weisheit vom Himmel runter geredet, aber ich versuche mich darauf mal vorzubereiten und das mit Gemeinden zu teilen. Und das möchte ich heute tun. Mein Thema, so habe ich es mal genannt, die Zeiger an der Weltuhr brennen. Die Zeiger an der Weltuhr brennen. Ich möchte mit einem Wort aus dem Propheten Sacharja beginnen. Da lesen wir Kapitel 12, Vers 1. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Jetzt. Siehe, sagt er, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Was ist ein Taumelkelch? Das hat man manchmal gemacht. Es war eine Art Spiel, aber es war mehr wie ein Spiel, voll mit Alkohol und man hat den rumgereicht. Und im Laufe der Zeit waren die Leute völlig besoffen und haben die verrücktesten und auch bösesten Dinge getan. Das ist ein Taumelkelch. Also, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch gegen Juda wird es gehen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich daran wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln. Alle Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln, gegen Israel. Die Zeiger an der Weltuhr brennen, das ist das Thema. Also ich muss es euch ehrlich sagen, Bilder und Berichte aus dem heiligen Land, heiliges Land, treffen uns dieser Tage und seit Wochen wie Geschosse in unsere Seele. Verwirrend konträre Stellungnahmen, Deutungen, Schuldzuweisungen strapazieren unser Beurteilungsvermögen bis an die Grenze des Ertragbaren. Videoclips, die gefühlt aus der Hölle gesendet werden, lassen die Gefühle glühen, gewinnen Macht über das Denken, die Gefühle, die Reaktionen der Menschenmassen. Brandgefährlich lodert weltweit und leider auch in Deutschland, lodert weltweit im Jahr 78 nach dem Holocaust an 6,5 Millionen Juden, weiß man heute, die teuflische Fratze des Judenhasses wieder auf. Als hätte es diese moralische Kapitalverirrung menschlicher Abgründe nie gegeben. Judenhass. Er hatte sich im Land der Holocaust-Täter, das ist unser Land, schon länger wieder aus der Deckung des Flüstermodus gewagt oder des Verschweigens in den öffentlichen Diskurs, auf einmal ist das wieder auf der Oberfläche. Und was ich immer schon geahnt habe, wahrscheinlich war der Dämon des Antisemitismus nie ausgemerzt in unserem Land. wache Geister spüren es schon lange und fragen, was ist hier los? Jüdische Einrichtungen brauchen deutschlandweit Schutz, Polizeischutz. Sich als Jude erkennbar zu zeigen, ist wieder, zumindest in manchen Gegenden, gefährlich für Leib und Leben. Viele Schulleiter sagen ihren jüdischen Kindern, tragt lieber keine Kippa. Viele Gemeindeleiter sagen das. Kinder werden in der Schule gemobbt und bedroht, jüdische Kinder. Und hinter dem Satz, man wird ja wohl noch die israelische Regierung kritisieren dürfen, was seit Jahrzehnten öfters gemacht wird wie in jedem anderen Land, man wird ja wohl noch die israelische Regierung kritisieren dürfen, erteilt man sich selbst und Gesinnungsgenossen die moralische Erlaubnis für einen getarnten, modernen Antisemitismus eben über den Umweg einer Staatskritik. Dass diese Leute meist keine Ahnung haben von der wirklich sehr verschachtelten, hochkomplizierten Lage im Nahen Osten, das geht oft einher mit der Unkenntnis darüber, dass deutsche jüdische Staatsbürger zunächst mal ja gar nichts zu tun haben mit dem Staat Israel. Sie sind schlicht deutsche jüdischer Konfession, wie es Deutsche mit atheistischer Konfession gibt, buddhistischer, islamischer oder eben christlicher. Also dieses Gespenst ist auf einmal wieder mitten unter uns. Ich hätte es wirklich nicht gedacht vor 50 Jahren. Soweit vom 6. Oktober. Dann aber brechen die Nachrichten über den mörderischen Überfall aus dem Gaza über uns herein. Staatlich organisiert von der Regierung des Gazastreifens, der Hamas. Und die barbarischen Details haben wir alle im Kopf, muss ich nicht erklären. Zunächst weltweiter Schock. Und ich sage es so, der seit Anbeginn existenzbedrohte Staat Israel, also der Fluchtort weltweit diskriminierter und oft schwer verfolgter Juden, wird kalt erwischt. Und das ist sehr gelinde gesagt. Der Fluchtort weltweit diskriminierter und oft schwer verfolgter Juden wird kalt erwischt. Wir kriegen das gar nicht mit. Wissen wir, dass in China zum Beispiel eine unfassbar massive Judenverfolgung herrscht? Mit Verschwörungstheorien, als würden die Juden, deswegen die alten Muster, die ganze Welt beherrschen und hätten die Juden im Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit den Japanern China überfallen, weil sie dort sich ein Homeland aufrichten wollte. Und während in diesen chinesischen Medien wie TikTok alles zensiert wird, diese Verschwörungstheorien und diese antisemitischen Ausschreitungen werden gerade mal alle durchgelassen. Das hört keiner hier bei uns. Und wir kannten noch bis vor zwei Wochen kaum das Land Dagestan. Oder hätte euch das was gesagt? Dagestan. Das ist das Land, wo am Flughafen ein Mob das Rollfeld gestürmt hat, eine Maschine stürmen wollten, weil irgendjemand gesagt hat, da sind jüdische Flüchtlinge drin, die sollen bei uns angesiedelt. Also ich will nur mal sagen, hier geschieht richtig Großes und wir kriegen es kaum mit. Der Fluchtort weltweit verfolgter Juden. Auf einmal wird nun klar, wie verletzbar ein kleines Land ist, an dessen Grenzen nicht nur im Süden, sondern auch im Norden und überall eigentlich Heerscharen von tötungslüsterner Terroristen stehen, die sich Soldaten und Freiheitskämpfer nennen, in Wirklichkeit aber psychopathische Mörder sind. Und wir nehmen den Blick auf große Teile der islamischen Welt ernüchternd zur Kenntnis, wenn es eine Chance auf einen Sieg gegen den sogenannten teuflischen Feind Israel geht, dann finden Massen sonst heillos zerstrittener Muslims auf einmal erstaunlich zusammen. Gilt nicht für alle, aber für viel zu viele. Ich weiß, da wird zum Teil natürlich auch anders argumentiert. Ich habe versucht, gut zuzuhören, Die israelischen Soldaten sind oft unfreundlich, schikanieren die Palästinenser. Die israelischen Behörden sind oft nicht wirklich gerecht zu den Palästinensern. Klar, mag alles sein, wird wohl so sein. Aber Hand aufs Herz, gab oder gibt es irgendwo auf der Welt auch nur ein Volk, das bei solch traumatisierter Vergangenheit nach einem Holocaust mit 6,5 Millionen Morden, einer Anzahl von Angriffskriegen, tausender terroristischer Überfälle, es sind Tausende, wir kriegen das alles nicht mit, es ist jeden Tag in Israel zumindest der Versuch einer terroristischen Attacke. 20% der eigenen Einwohner sind Araber im eigenen Land. Und dann noch diese hochernstzunehmende Drohung, vernichtet zu werden. Erwarten wir, denn gab es irgendwann mal ein Land, das dann noch freundlich und höflich und gerecht reagieren würde? Was sind das für eine abgefahrene Grunddenke? Gibt's nicht, würdest du auch nicht machen, ich auch nicht. Traumatisierte Menschen übrigens, sage ich, als jemand, der sich damit beschäftigt, traumatisierte Menschen können gar nicht immer gerecht und positiv reagieren, weil immer was getriggert wird in ihnen. Und da sage ich, hat jemand eine realistische Idee, wie sich ein auf Dauer vernichtungsbedrohtes kleines Land inmitten einer aufgestachelten und zu allem bereiten Gegnerschaft wehren sollte? Hat jemand eine realistische Idee? Freilich, da kommen Vorschläge. Aber was hat denn davon funktioniert? Sollen wirklich die ganzen Flüchtlinge zurückkehren und deren Kinder und Kindeskinder und Kindeskind? Heute gelten noch die Urenkel der Flüchtlinge von 1948 als Flüchtlinge. Das gibt es nirgends sonst auf der Welt im Flüchtlingsstatus. Die wollen zurückkehren. Ja, das wäre der Todesstoß. Wie gehen die Lösungen? Natürlich sagen alle möglichen Leute jetzt, ja, endlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich würde das im Leben nie machen, meinen Todfeind so eng an meine eigenen Grenzen heranzulassen. Ich halte das für Wahnsinn, Selbstmord. Es wurde immer wieder angeboten, dass dieses Land abgegeben wird. Und es waren nicht die Israelis, die es nicht gewollt haben, sondern die andere Seite. Und wenn man dann, ich weiß nicht, ob wir das machen, ich meine, die Deutschen haben vor 80 Jahren auch kaum dieses Mein Kampf gelesen von Hitler. Wir hätten alles wissen können. Hat irgendjemand von uns, ich frage nicht tatsächlich, aber als rhetorische Frage, hat irgendeiner von uns die Charta der Hamas mal gelesen, die seit Jahrzehnten klar in ihrem Grundgesetz schreiben, wir wollen, dass alle Juden vernichtet werden und das Land platt gemacht und wieder einverleibt in die Umma, in die große muslimische Welt. Lesen wir sowas? Oder lassen wir uns an der Nase herumführen über diese neue Deutung? Ich wollte sagen, Präsidenten, die mit uns eng verbandelt sind, Hamas ist nur eine Widerstandsbewegung. Haben die das nicht gelesen? Lesen wir das? Zwei-Staaten-Lösung. Ich sage mal im Übrigen, die gibt es doch schon lange. Also sie wird ja verkauft, als wenn sich Israel aus dem Westjordanland zurückzieht, wird Frieden. Das gibt es schon seit 2005 als Testfall. Mit genau der Argumentation ist es damals, wenn sich Israel aus dem Gaza zurückzieht und den arabischen Einwohnern überlässt, dann wird Frieden. Dann haben die das damals gemacht, haben es hoffnungsvoll gewagt, den Gaza aufzugeben. Und die jüdischen Siedlungen, der waren gar nicht wenige im Gaza, die sind auch schon sehr lang dort gewesen übrigens, die jüdischen Siedlungen in Gaza wurden von Israel geräumt, schmerzvoll, mit Polizeigewalt. Ich habe noch die Bilder im Kopf 2005. In Hoffnung auf Frieden, im Vertrauen auf die Palästinenser, auf die UNO, auf die arabischen Völker.
Und Gaza war, was ein Wort, was ein Satz, Gaza war also schließlich nach den Räumungen 2005 judenfrei. Bei dem Begriff zittern wir als Deutsche. Gaza war judenfrei und es hätte ein blühender Landstrich werden können, gesponsert mit riesigen Mengen von Geld aus dem Westen. Dann kam die Hamas und erjochte die Bevölkerung mit brutaler Gewalt. Und die sind Meister der Korruption und des Hasses, sie sind Meister der Propaganda. Und große Teile der Welt fallen darauf ein. Ich wundere mich, was ist das? Ist das Desinteresse oder was? Gleichgültigkeit? Ist das so ein verborgener Hass? Und wir wissen, ein Großteil aus dieser in den Gaza gepumpten Milliarden sind ja inzwischen ein Großteil, mit denen hätte in einem freien Land ein leuchtendes Vorzeigeprojekt werden können. Fokus stand noch ein Artikel dazu letzte Woche, der hieß so in etwa, es hätte ein Singapur des Nahen Ostens werden können, mehr als alle anderen arabischen Länder. Aber dieses Geld ist leider in den Taschen der Funktionäre und der Beschaffung der Waffen und Aufbau der Kriegsinfrastruktur für den Tag der Befreiung. Es war von Anfang an geplant und alle waren nur verblendet, die das nicht sehen wollten. Von Anfang an geplant, dass der Tag kommt, wo sie brutal zuschlagen und die ganzen Gelder gingen weitgehend da hinein. Übrigens auch, wir wissen das in Schulbüchern, die zum Hass auf Israel erzogen haben. Also ich will sagen, die Zwei-Staaten-Lösung hat ja irgendwie ins Gegenteil geführt. Das hat nicht funktioniert, das hat man jetzt mal getestet, da vor knapp 20 Jahren, und das ist eine Katastrophe geworden, eine Dauerkatastrophe. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir eines lernen, und das ist ganz wichtig für unser Beurteilsvermögen. Bisher schien Israel in der Lage, seine Existenz, also sein schieres Überleben, bisher schien es in der Lage, es gegen diese Bedrohung zu sichern. Das haben wir alle gedacht. Unser Reiseleiter sagte noch, sie vertrauen auf ihren Geheimdienst, auf das Militär, auf die Regierung. Sie fühlen sich sicher, die werden alles tun und die sind so kompetent, sie werden das Land beschützen. Ich dachte damals schon, okay, sind wir mal gespannt. Und nun müssen wir verstehen, lernen, das ist anders geworden. Jetzt muss man erkennen, menschlich gesehen ist die Hass- und vernichtungsbereite Masse so groß, die Übermacht so groß, dass die Gefahr der Vernichtung der Juden mehr als real geworden ist. Oder um es mal ganz deutlich zu sagen und realistisch, die Gefahr der Vernichtung der Juden ist menschlich gesprochen ohne Schutz von außen fast zwangsläufig. Das heißt, hätten die USA dieser Tage nicht sofort eine enorme Seeluftstreitmacht an die Küste von Israel beordert, um die mächtigen Drahtzieher Iran oder Hisbollah in Schach zu halten, wisst ihr was, wir würden dieser Tage Zeugen der Endlösung Hitlers. Das ist kein Spiel mehr. Die würden das vernichten. Verstehen wir? Der Holocaust zu Ende geführt. Das ist keine Utopie, das ist keine Spielart, das ist das, was die wollen. Der Iran hat im Libanon und in Syrien hochmoderne Raketensysteme installiert, Präzisionsraketen, nicht 50, nicht 1000, man redet von 150.000. Und der Iran hat auch Zehntausende von Terroristen, man redet von 20.000 bis 30.000, im Libanon für den großen Tag der Befreiung trainiert. Und davon könnte nur ein Bruchteil von Israel abgefangen werden. Innerhalb von kurzer Zeit könnte mit diesen Präzisionsangriffswaffen alles Wichtige ausgeschaltet werden in Israel. Sie könnten das nicht mehr abfangen. Wie willst du denn 150.000 Raketen abfangen? Alles menschlich gesprochen. Was also soll Israel tun? Welche Lösung gäbe es? Ich sage, jeder Staat der Welt, ja eigentlich jeder Mensch würde versuchen, tödliche Feinde seiner Familie auszuschalten. Oder was würden wir machen? Würden wir so einen Stuhlkreis mit unseren Mördern anbieten und sagen, komm, lass uns mal in Ruhe darüber reden und dann die Waffen streicheln, dass sie ausfallen irgendwie? Jeder Staat, jeder Mensch würde versuchen, tödliche Feinde auszuschalten. Und wenn es durch Verhandlungen, Geduld, Entgegenkommen nicht geht, dann durch die Gewalt, für das Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hat. Schwert ist kein Zahnstocher. Das macht Israel. Das wäre durch die Hochpräzisionswaffen Israels übrigens mit wenig zivilen Opfern möglich. Also die haben so gute Waffen, die können bis auf 1,5 Meter genau irgendwo hin schießen. Und dann schmeißen die ja noch Zettel runter aus der Luft, dass dieses und jedes Gebäude angegriffen wird. Dann kriegen die ein SMS, die verschickt werden, wo sie gerade angreifen. Dann schicken die zunächst mal Anklopfraketen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen oder gehört habt. Wenn Gebäude zerstört werden, kommt eine Anklopfrakete, die dazu einen Schlag und dann wissen die Leute, in den nächsten, was weiß ich, 30 Minuten kommt hier ein richtiger Treffer. Also raus. Wer macht das? Macht das Russland? Hat das Amerika gemacht? In Irak oder so? Nee, das macht Israel. Also das wäre möglich, wenn dieser skrupellos raffinierte Feind nicht gezielt kalkulieren würde, dass durch die Integration der ganzen militärischen Strukturen die zivile Struktur zwangsläufig Zivilisten sterben müssen, alte Frauen, Kranke, Schwangere, Kinder, alles. Gezielt, strategisch eingebaut, gewollt, dass die sterben. Und diese missbrauchten Menschen werden bewusst und menschenverachtend als passives Kampfmittel eingesetzt im Kampf um die Weltmeinung. Sie werden zum Kanonenfutter. Und nun ist es einfach so, auf dem Weg einer Eskalation gibt es immer einen Punkt, ab dem es nicht mehr möglich ist, sich ohne zivile Verluste zu wehren. Das ist immer so in Kriegen. Also gibt es ja nun genügend Studien. Es gibt einen Punkt, ab dem ist das einfach nicht mehr möglich. Und wer hinterher moralentrüstet schreit, die Verluste der Zivilbevölkerung seien unmenschlich, sind sie ja, hätte früher schreien und handeln müssen. Aber wie gesagt, in der Fülle des Lebens geht das alles unter und auf einmal sind wir aufgeschreckt und denken, oh, das geht doch alles nicht. Und dann läuft die Manipulationsmaschinerie auf Rammgeschwindigkeit, die Bilder und Opfererzählungen werden ins Herz der auch freien Welt und der muslimischen Welt geschossen. Natürlich, manche Bilder, manche Geschichten stimmen naturgemäß, leider. Viele sind aber auch nur strategische Lügen. Durch die modernen Kommunikationsmittel der Social Media entkleidet das realistische Bild oft auch seriösen Medien und Politikern. Es ist postfaktische Zeit. Da zeigt die Tagesschau eine Stunde, nachdem die Hamas gemeldet hat, Israel hat ein Krankenhaus getroffen mit 500 Toten, eine Stunde hinterher meldet das die Tagesschau, fügt noch so einen schleimigen Satz an hinterher und sagt, so ganz nachprüfen lässt sich das nicht. Aha, das weiß ich vorher, dass ich das nicht nachprüfen, das weiß ich vorher. Im Krieg wird immer gelogen. Und auf hinterher denkt man, ah, okay, so einfach ist es scheinbar doch nicht. Aber das sind die Bilder und die prägen unser Herz. Ich habe den Eindruck, wenige Menschen wollen sich wirklich verantwortungsbewusst informieren. Also findet das einen fruchtbaren Boden. Und islamistische oder opferbetonte Teilwahrheiten verdrängen oft die gnadenlose Wirklichkeit. Soweit Beobachtungen und Einschätzungen. Dabei sind wir uns sehr bewusst, dass es aus der Perspektive der islamischen Welt eine ganz andere Interpretation gibt. Ich versuche, dem sehr gut zuzuhören. Na klar, manchmal empfinde ich da auch Wahres dran, natürlich, nachvollziehbar, ich will verstehen, ich will fair bleiben. Aber nach meinem Eindruck zum entscheidend großen Teil sind diese islamistischen Perspektiven absurd und konstruiert. Klar, wenn man einen völlig anderen Ausgangspunkt hat, dann ordnet man dem alles zu, das macht es nachher so schwierig. Also wie in Russland. In Russland glauben, habe ich gelesen, über 70% diese Lüge, dass Nazis, also antijüdische Machthaber, an deren Spitze ein Jude steht, dass die eine Kapitalbedrohung für Russland waren. Das glauben die Leute. So ist das. Ein ganz anderer Standpunkt. Da wirst du immer gefüttert und irgendwann glaubst du das. Deswegen habe ich auch so eine, ich sage mal, gewisse, sag's vorsichtig, hoffentlich nicht Missverständnis, gewisses Verständnis, wenn wir auf unseren Straßen Demos haben. Die Leute wissen das nicht anders. Die sind so gefüttert, die sind absolut überzeugt, dass sie Recht haben. Die können sie überhaupt nicht verstehen, dass jemand anders denkt. Wenn du über Jahre und Jahrzehnte mit etwas gefüttert wirst, ist alles klar und alles geht in die Richtung. Ich verstehe das, dass es so ist. Das macht es halt auch so schwierig. Also bevor ich diesen längeren Teil abschließe, sage ich aber noch dankbar, dass ich froh bin darüber, dass in der deutschen Politik und in den deutschen Medien, Presse, tatsächlich eine erstaunliche Klarheit herrscht. Sehen wir mal von so einem Ausrutscher ab. Manchmal denke ich als Christ, vielleicht könnte das durchaus eine Folge vieler Gebete sein, dass unsere Politiker so klar stehen. Soweit eine menschliche Einschätzung. Jetzt komme ich zu ein paar Punkten. Ein bisschen kürzer. Ich wollte das nur mal noch mal vor Augen führen. Zu ein paar geistlichen einschätzenden Gedanken. Mein erster Gedanke, und wir lassen das draußen aus dem Beamer, mein erster Gedanke ist, ich hoffe so sehr, ich bete dafür, wir bleiben in allem im Geist Jesu. In unserer Reaktion, unserer Beurteilung, wir bleiben in allem im Geist Jesu. Und geben uns hoffentlich nicht dem Hass hin. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, als die Jünger Jesu ihn aus Frust über die hartherzigen Dörfer, als die Jünger ihn fragen, ob sie Befehl geben sollen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Kennen wir die Geschichte? Wow, was sind das für Typen? Ob sie Befehl geben sollen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Da wies er sie streng zurecht und mahnte deutlich, habt ihr vergessen, wes Geistes ihr seid? Ja, erinnere an das Kreuzwort Jesu, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich sage bewusst als Antwort auf das, was ich wahrnehme, im Geist Jesu sind wir und bleiben wir Kinder der Liebe Jesu Christi, der Liebe Gottes gegenüber jedermann. Wir lernen Respekt hoffentlich vor Menschen aller Couleur, aller Religion, auch vor großen Sündern, vor Verbrechern. Ich wundere mich immer, wie sehr die Juden vergeben mit uns Deutschen umgehen. Als ich zum ersten Mal Israel ging, ich denke, das wird ja ganz schwierig. Als Deutscher, schon 30 Jahre her oder länger, und dann komme ich da hin und empfange eine Freundlichkeit, eine vergebende Freundlichkeit, dass ich sage, wow, ist das, ich weiß gar nicht, ist das peinlich, ist das motivierend, ist das ein Vorbild auf jeden Fall. Also wir bleiben oder lernen Respekt vor Menschen aller Religionen, verwerfen auch nicht die großen Sünder der Hamas, sondern beten für sie und tun ihnen möglichst noch Gutes, so es denn wirklich Gutes ist. Und in diesem Geist Jesu bleiben wir demütig. Demütig. Wir wissen nicht alles. Deswegen sagte ich es am Anfang. Ich probiere es, das zu beschreiben. Wir wissen nicht alles. Wir schauen nicht hinter alles. Unser Wissen ist Stückwerk. Wir trauen um die Menschen. Wir trauen um die Sünder, die Opfer, die Täter, die Verführten, die hasserfüllten Seelen. Wir trauen als Christen im Geist Jesu. Sie brauchen alle eines, nämlich die Liebe Gottes in Christus. Erstens, also wir bleiben in allem im Geist Jesu. Zweitens, wir suchen eine realistische Welt- oder Menschensicht, die uns die Bibel offenbart. Wir suchen eine realistische Weltsicht. Staune immer wieder von Jugend auch schon über die, sag mal, linkshumanistischen Träume und Utopisten, die immer meinen, wenn man nur ein bisschen so und ein bisschen so etwas Gutes tut, die Gesellschaft ein bisschen verändert, dann wird ein Paradies auf Erden. Das hat noch nie funktioniert. Im Gegenteil, das ist immer gerade umgeschlagen. Also dieser kommunistische Versuch, aus der Welt ein Paradies zu machen, das hat immerhin mal 100 Millionen Opfer gekostet, ganz abgesehen von den Verletzten und von dem Leid. Wir suchen eine realistische Weltsicht. Die Menschen sind alle Sünder und sie sind alle zu allem fähig. Wir auch übrigens. Und wir tun gerne als Christen hoffentlich alles dafür, was es für die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu Christi braucht, um diese Welt ein Stück besser und wärmer und menschlicher und göttlicher zu machen. Aber wir haben keine utopistische Sicht. Wir vertrauen nicht auf die großen Sprüche, auf die Philosophien, auf die Ideologien. Wir vertrauen nicht auf die religiösen Führer, auf die verträumten Humanisten, sondern auf das Wort Gottes, das uns Jesus weist. Und das spricht eine andere Sprache. Also zweitens, eine realistische Weltsicht. Drittens, zum Kern der biblischen Botschaft des Alten Bundes und des Neuen gehört die Berufung Abrahams als Stammvater Israels. Und von der ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel geht es um diese Berufung Israels als Gottes Heilsbrücke zum Segen der ganzen Welt. Das ist das Hauptthema. Und das Land, das Eretz Israel, ist das einzige Land, das Gott explizit sein eigenes Land nennt. Und Jerusalem ist laut der Bibel die Stadt des großen Königs. Und damit meint die Bibel den Messias Christus. Nicht New York, Berlin, Moskau, Peking, Teheran oder Mekka. Und Gott nennt Israel seinen Augapfel. Augapfel, den würde ich verteidigen. Das kann ich euch aber sagen. Gott nennt Israel seinen Augapfel. Und wehe, sagt die Bibel, wer den antastet. Davon können wir Deutschen ein trauriges Lied singen. Deutschland sah aus wie am Anfang der Schöpfung, Dohu wa Bohu. Und viele Theologen, sogar ganz liberale Theologen nach dem Zweiten Weltkrieg, haben gesagt, das ist Gericht Gottes, was in Deutschland war. Das ist Gericht Gottes. Und ich sage mal so, nach intensiver Beschäftigung mit dem Koran und dem Islam, und ich sage das nochmal mit Ausrufezeichen, ich habe Respekt vor jedem Menschen, jeden Glaubens als Mensch. Also wir lassen uns überhaupt nicht reinziehen in diese ganze Hasstiraden, aber nach intensiver Beschäftigung mit dem Koran und dem Islam bin ich zum Schluss gekommen, es trägt den Charakter einer antichristlichen Verführung im Tiefsten. Das islamische Gottesbild Allah, wo man immer versucht zu sagen, das ist doch alles ein Gott, das ist ein Gegenstück, ein regelrechtes Gegenstück zum Vater unseres Herrn Jesus Christus und steht im Widerspruch zu allem in der Bibel. Wir haben uns sehr damit beschäftigt, nachdem wir 5-6 Jahre hochintensiv im Gespräch waren mit Syrern, mit Flüchtlingen. Toll im Gespräch, tolle Leute, gute Freundschaften mit allen entstanden. Aber ich habe gemerkt, das ist was völlig anderes. Das steht völlig im Widerspruch. Also zum Kern der Botschaft gehört, Gott hat einen Bund mit Israel bis zur Vollendung der Welt. Und damit sind wir auch viertens am prophetischen Heilsplan der Offenbarung Gottes. Gott hat einen Heilsplan, eine Agenda, zielführend auf sein Wiederkommen hin. Der prophetische Heilsplan. Ich warne, wenn es der allmächtige Gott ist, der mit Israel handelt, wenn es der allmächtige Gott ist, dann sollten wir uns besser nicht gegen ihn stellen. Und er tut das trotz aller Fehler und Schwächer und Sünden, die dieses Volk hat, wie bei uns auch. Und in diesem prophetischen Heilsplan Gottes, also viertens Heilsplan, diesem prophetischen Heilsplan Gottes ist es einfach so, die weltweite Ablehnung Israels ist Bestandteil der Zulassungen Gottes in seinem Ratschluss. Ich verstehe es nicht. In meiner menschlichen Begrenztheit hätte ich es auch anders gemacht, aber das ist ja wohl lächerlich. Aber in Gottes Ratschluss ist auch das eingebaut. Und zuletzt, so prophezeit uns der Prophet Sahara, ich habe es vorhin gelesen, wird sich die ganze Welt kriegerisch gegen Israel, gegen die Juden und das jüdische Jerusalem wenden. Ich sage nicht, dass wir da angekommen sind schon. Final. Aber wir erleben glasliche Hinweise auf das vorhergesagt Kommende. Das kann man auch nicht mehr verleugnen. Ich lese nochmal Sacharja 12. Das ist der Spruch des Herrn und so weiter. Er sagt, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch gegen Juda wird es gehen bei der Belagerung Jerusalems. Es soll geschehen an dem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde und alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen Und alle Nationen, kann man übrigens aus dem Hebräischen setzen, und die vereinigten Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln. Also heißt, prophetischer Heilsplan, die Menschheit wird laut dem biblischen Plan, den Voraussagen, in einer nie dagewesenen katastrophalen Entwicklung an den Rand des Untergangs geraten. Und im Zentrum dieses Wahnsinns wird der Vernichtungsbedrohung Israels stehen. Und wenn wir das bisher nicht geglaubt haben, seit 4 Wochen wissen wir es, wie es das aussieht. Damit steckt fünftens noch kurz, was wir, glaube ich, vergessen und auch nicht mehr predigen. Es gibt Geheimnisse des Gerichts, des Gerichtes Gottes. Da steht zum Beispiel, wer Israel flucht, der zieht Fluch und Gericht auf sich. 4. Mose 24. Israel selber zog Fluch auf sich und Gericht, immer wieder, die ganze Bibel ist davon, auch durch die Ablehnung ihres Messias. Ich sage das in ganz demütiger Vorsicht, überhaupt nicht drüber, eher drunter. In demütiger Vorsicht und im Wissen um das Wesen Gottes, das immer wieder gnädig und barmherzig und von großer vergebender Liebe ist. Aber unter diesem Aspekt sollte man durchaus auch mal die Kriege gegen Israel betrachten und den Holocaust. Ich sagte schon, sogar ganz liberale Theologen haben gesagt, das ist das Gericht Gottes über Deutschland. Zuletzt sage ich, alle Christen, alle Kirchen bekennen ja den Glauben an den wiederkommenden Christus. Haben wir das vergessen? Alle Christen bekennen im Glaubensbekenntnis den wiederkommenden Christus am Ende der Weltkatastrophe. Und da lesen wir, er Christus wird die Welt nicht nur aus dem Abgrund retten, sondern sie von Israel, von Jerusalem aus, wieder in ein Paradies verwandeln. Wo das hinführt, das merken wir schon, wie Israel das verwandelt hat. Deswegen vertrauen wir nicht auf die menschlichen Möglichkeiten der Zukunft, sondern auf den Heiland, Jesus Christus. Und auch sein Volk Israel wird erkennen, dass sie ihren eigenen Messias durchbohrt haben, Sacharja 9. Bleibt zu sagen, Schluss. Er wird es richten. Doppelsinn des Wortes. Er wird es zuletzt richten. Und bis dahin sind wir als Gemeinde Jesu seine Zeugen. Aufgefahren in den Himmel, lesen wir in unserem Glaubensbekenntnis, woher er kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Das bekennen wir alle, alle Kirchen. Dann sagt aber Jesus, wenn all dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und dann gilt, dann wird weder Leid noch Tränen noch Krieg noch Hass sein, denn das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Zeiger der Weltuhr brennen, das ist die Überschrift. Die Uhr tickt, die Zeiger brennen. Ich wage zu sagen, es fängt an zu geschehen. Keiner weiß, wann und wie lange, aber es hat was begonnen. Und bis dahin tun wir als Christen alles, um Glaube, Liebe, Hoffnung und die Wahrheit der Offenbarung Gottes in die Welt zu tragen. Hoffe ich. Tun wir das? Hoffe ich. Wir wissen, er ist die einzige sichere Hoffnung für diese Welt, für alle Menschen, alle Religionen, alle Ideologie. Und mit diesem hebt eure Häupter auf, möchte ich auch bewusst schließen. Wir sind Kinder der Hoffnung. Wir sind Kinder der Liebe. Wir sind auch Kinder der Freude. Und es soll uns alles nicht geraubt werden, auch nicht in schwierigen Perspektiven. Wir sind vor allem Kinder Gottes aus Gnade. Und er wird uns durchführen. Und wir werden eine Rolle spielen. Das aber braucht Tiefgang. Und ich habe den Eindruck, Rüdiger, hast du mich gefragt, ich hatte das geschrieben, was Sandkasten-Gottesdienste sind, hast du das, gell? Ich merke immer wieder, wir haben unsere Themen, wir machen da ein bisschen was Nettes und da was Hübsches und da denken wir, oh, das ist so wohltuend für die Menschen. Ich finde, die Zeit ist vorüber. Wir müssen uns mit dem Hardcore beschäftigen, mit dem Schwarzbrot. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Und das sage ich nicht traurig, sondern freudig, weil ich merke, hey, darin erlebe ich Gott selber. Und zuletzt wird seine Gnade siegen, im Kleinen und im Großen. Amen.